Und so zur Einstimmung haben sich wahrscheinlich schon viele gedacht, was sind denn das Curling-Kinder und Helikoptereltern? Das werden sich sicher schon viele gedacht haben. Ich nehme den Herrn Dr. Michael Winterhoff seinen Job, uns das klarzumachen, nicht weg. Ich möchte ihm ansagen, ein erfahrener Mann, Facharzt, Kinder-, Jugendpsychiater, Psychotherapeut, also die Kombination ist wahrscheinlich sicher das Effizienteste, in Zeiten wie diesen jungen Menschen zu helfen, und die brauchen für viele Dinge Hilfe. Und vielleicht gerade, wo sie Hilfe brauchen, kann ein Mann mit so viel Praxis und Fachwissen, Hintergrund uns am besten erklären. Daher stehe ich nicht zwischen Ihnen und dem spannenden Thema Helikoptereltern und Curlingkinder, die Sehnsucht nach dem perfekten Kind, sondern bitte Sie, Herr Doktor.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, bei Ihnen hier sein zu dürfen und dass Sie bereit sind, mir zuzuhören. Und mir ist auch noch etwas mehr Zeit gegeben worden, damit ich die Möglichkeit habe, Ihnen eine Analyse darzustellen unserer Gesellschaft, eine Analyse, die unsere Kinder betrifft. Und dass ich hier stehe, ist die große Sorge, die ich habe als Kinderpsychiater. Denn wir leben in einer Zeit, in der es zu einer großen Schwierigkeit kommt. Wir haben heute schon am Übergang Schule-Beruf nahezu 50%, in Deutschland über 50% Schulabgänger, die, obwohl sie erzogen sind, obwohl sie Eltern haben, die sich um sie kümmern, die 10 Jahre in der Schule waren, nicht in der Lage sind, herkömmlich arbeiten zu gehen. Es fehlen ihnen sogenannte Soft Skills, Arbeitshaltung, Sinn für Pünktlichkeit, Erkennen von Strukturen und Abläufen. Sie können nicht priorisieren, wenn das Handy geht, ist das wichtiger als der Kunde, der vor Ihnen steht. Und über all die Dinge, die Sie mal gelernt haben, können Sie nicht angemessen verfügen. Zu der Überschrift Helikoptereltern ist ja ein Begriff, der sehr durch die Medien gegangen ist. Es handelt sich um Eltern, die auf der Oberfläche betrachtet überprotektiv sind, alles für ihre Kinder tun, die Rechtsanwalt ihrer Kinder sind, sie in allen Bereichen quasi wie verteidigen. Eltern, die eine ganz enge Nähe zu den Kindern suchen, zu ihren Kindern suchen und die in einem Förderwahn sind, alles früh den Kindern schon beizubringen, damit sie fürs Leben gewappnet sind. Ich selbst stoße mich an diesen Begriff sehr, weil es für mich wie eine Diffamierung ist. Ich kann Ihnen sagen, die Eltern, die zu mir kommen, ich mache das 30 Jahre, sind alle engagiert, haben alles für ihre Kinder getan, haben bewusst ihre Kinder, die Kinder sind bestens erzogen, trotzdem hochgradig auffällig. Ich werde Ihnen eine Analyse präsentieren, dass hinter dieser Oberfläche etwas ganz Wichtiges steht, nämlich steht, dass alle Erwachsenen, auch wir, in der heutigen Zeit überfordert sind. Und Sie wissen, dass ein hoher Prozentsatz unserer Psyche unbewusst ist, dass wir alle in Gefahr sind, unbewusst das, was uns fehlt, über Kinder auszugleichen. Es geht also nicht nur um die Eltern, aber heute hier im Referat natürlich im Schwerpunkt um die Eltern. Diese Eltern, sage ich Ihnen von vornherein, leben eine ihnen nicht bewusste Symbiose. Das heißt, sie sind mit ihrem Kind verschmolzen. Das Kind ist ein Teil ihrer selbst geworden. Ein Phänomen, das mir als Kinderpsychiater nur bekannt war, früher bei Eltern, die psychisch erkrankt waren, eine Psychoseform hatten. Und bei der Psychose ist das Kind erlebt als Teil, in dem Fall zum Beispiel der Mutter. Das heißt, sobald das Kind wegkrabbelt, hat eine Mutter mit einer Psychose das Gefühl zu zerfließen. Dieses Phänomen der Psychenverschmelzung greift extrem um sich und hat nichts mehr mit einer Erkrankung von Eltern zu tun. Es geht um vollkommen gesunde Eltern, die durch gesellschaftliche Veränderungen reinrutschen. Es gibt eine zweite Gruppe von Eltern, die genauso in der Symbiose sind, und beide Gruppen kommen zu mir. Das sind Eltern, die wirken so, als hätten sie die Vorstellung, es kommt alles von alleine. Sie delegieren alles ab. Für die Sprache ist der Logopäde zuständig, für die Bewegung der Ergotherapeut, für die Erziehung die Erzieherin, für die Lernleistungserbringung die Lehrerin. Und wenn es nicht klappt, haben wir eine ganze Facette von Diagnosen, ADHS, ADS, Legasthenie, Dyskalkulie, Hochbegabung, die in unserem Land auch zur Erkrankung geworden ist. Und es gibt Medikamente, Wenn Sie allein sehen, die medikamentöse Behandlung 1993 mit Ritalin, ein Medikament, das man geben kann Kindern, die hirnorganisch eine Störung aufweisen, 36 Kilogramm in Deutschland verordnet, 2010 1,8 Tonnen. Bei uns im Land ist heute jedes zweite Kind vor Einschulung bereits in Ergotherapie, Psychotherapie, Logopädie und eben an der Spitze eine Industrie, die zu Recht beklagt, immer weniger ausbildungsfähige Menschen zu treffen. Also muss sich gesellschaftlich enorm etwas verändert haben. Wir sind überfordert. Bei der Vorbereitung des Vortrages muss ich immer so ein bisschen spazieren gehen. Fiel mir diese Karte eben auf dem Bürgersteig auf. Ich brauche keinen Sex. Mich fickt das Leben jeden Tag. Ich stolpere nur über solche Dinge. Gut, Sie können sagen, der Winterhoff nimmt selektiv wahr, weil er ja den ganzen Tag in der Pathologie ist, okay. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich aus meiner Praxis heraus in diese Position komme. Es geht um eine Aufklärungsposition, denn ein Missverhältnis findet in unserem Land statt und das möchte niemand. Das sind unbewusste Prozesse. Ich zeige Ihnen zwei Fallbeispiele aus der Praxis auf. Das erste würde auf die Überschrift zutreffen. Ein 16-Jähriger aus Berlin, wenn Sie ihm begegnen, Sie wären völlig begeistert, offen, freundlich, zuvorkommend im Kontakt, bestens erzogen, bestens gefördert, ein guter Gymnasiast. Wenn Sie ihn sehen, können Sie sich nicht vorstellen, dass er regelmäßig seine Mutter aufs Übelste, auch Ordinärste beschimpft, und zwar immer dann, wenn er das nicht bekommt, was er haben will. Der Grund, zu mir zu kommen, war der, dass er sonntags vormittags in Berlin in einen Baumarkt eingestiegen ist. Nimmt noch seinen 11-jährigen Bruder mit, pitcht den Maschendrahtzaun auf und wundert sich, dass nach kurzer Zeit die Polizei da steht. Was wollte er? Eine Kettensäge klauen. Warum eine Kettensäge? Der Motor seines Karts ist kaputt gegangen, der Kettensäge eignet sich, also klaue ich eine Kettensäge. Können Sie sagen, das geht doch nicht. Der junge Mann ist bestens erzogen, ja. Aber er verfügt über kein Unrechtsbewusstsein. Der weiß, dass man nicht in einen Baumarkt einsteigen sollte. Wenn er eine Kettensäge braucht, tut er es. Sie können sagen, der ist doch intelligent. Ja, aber er ist nicht in der Lage, einfachste Zusammenhänge zu erkennen. Er kann gar nicht sehen, dass man gar nicht in einen Baumarkt einsteigen kann. Da gibt es Alarmanlagen. Dass man am helllichten Tag gesehen werden könnte und jemand auf die Idee kommt, die Polizei zu rufen. Dass der Aufwand in keinem Verhältnis steht zum Ergebnis. Er hat auch keine Empathie, er sieht nicht, dass er seinen 11-jährigen Bruder in Schwierigkeiten bringt. Und als er vor mir saß, wusste er nicht, was er bei mir sollte. Sie werden nachher nachvollziehen können, dieser junge Mann steht emotional, sozial auf der Stufe von 10 bis 16 Lebensmonaten, hat von daher die Vorstellung, er ist alleine auf der Welt, er könnte alles steuern und bestimmen und kann deshalb über all diese Leistung trotz Erziehung, trotz Bildung nicht verfügen. Ein zweites Beispiel, das sind dann eher die anderen Eltern, kommen zu mir mit einem 15-Jährigen, der war schon 3 Monate nicht in der Schule, sind sehr unter Druck, sagen, Winterhoff, finde bitte raus, was hat in der Schule stattgefunden, mach mit ihm Therapie, dass er wieder in die Schule geht. Den Jugendlichen befragt nach seinem Tagesablauf, steht er gegen 17, 18 Uhr auf, chattet die Nacht durch und am nächsten Tag, wenn die Eltern zur Arbeit gehen und es sind vernünftige Leute, legt er sich ins Bett und schläft. Die Eltern befragt, warum sie den Computer nicht wegnehmen, war die erste Antwort, den braucht er für die Schule, in die er nicht geht. Und als ich insistierte, den hat er selbst finanziert, den können wir ihm nicht wegnehmen. Sie werden nachher nachvollziehen können, diese Eltern sind, wie wahnsinnig viele Eltern, in eine Symbiose gerutscht. Das ist ihnen nicht bewusst, damit ist der Junge ein Teil ihrer selbst. Und wenn Sie ihm den Computer wegnehmen würden und der mault, empfinden Sie das wie Armschmerzen. Ein Aufklärungsgespräch in der Praxis, die Eltern lösen ihre Symbiose auf. Ich denke, dass die Zeit reicht, Ihnen darzustellen, wie man das auflösen kann. Und Sie sind sofort handlungsfähig, ohne eine Beratung meinerseits, bauen Sie den Computer ab und es ist Ihnen völlig egal, wie der Jugendliche reagiert. Die Frage ist, erstmal befasst bin ich natürlich wie viele von Ihnen mit der Psyche. vom Grundsatz her haben Sie und ich die gleich gebildete Psyche. Sie sind auch zu gleichen Leistungen wie ich in der Lage. Sie können 8 Stunden arbeiten gehen, Sie können Ihre Gefühle einschätzen und steuern, Gefühle anderer einschätzen, Verantwortung übernehmen, viele Dinge mehr. Also wenn ich hier stehe und vortrage, ist im Augenblick völlig egal, ob ich Hunger habe, Durst habe, müde bin, dass ich sehr aufgeregt bin, wie ich hergekommen bin und. Alle Impulse, die im Augenblick in mir sind, muss meine Psyche zur Seite drängen, damit ich in der Lage bin, so vorzutragen. Und diese Psyche haben Sie genauso wie ich. Wir haben das Glück, dass wir vor 95 groß geworden sind. Und da geht es um die emotionale und soziale Psyche, die sich bis 95 bei allen Kindern gebildet hat und heute bei immer mehr Kindern nicht mehr bildet. Wenn man die individuellen Anteile, die wir selbstverständlich haben, sind zu diesem Riesen, wenn Sie verzeihen, Apparat gering. Natürlich haben Sie eine andere Meinung als ich, einen anderen Geschmack, aber es geht hier um die Grundvoraussetzung, um überhaupt als Erwachsener so leben zu können, wie wir leben. Sie sehen das ja auch am Verhalten der Kinder. Ich mache das 30 Jahre. Bis Mitte der 90er, es hat nichts mit dem Jahr 1995 zu tun. Die Zahlen, die ich nenne, haben etwas damit zu tun, dass seitdem mir die Kinder in der Praxis begegnet sind und die Eltern, war jedes Kind, das zu mir kam, emotional, sozial auf dem Entwicklungsstand seines Alters. Mit 3 Jahren waren die Kinder kindergartenreif. Die haben erkannt, ich bin im Kindergarten, da ist eine Erzieherin, die hat was zu sagen. Mit 6 Jahren waren die Kinder schulreif. Die wollten in die Schule gehen. Die waren lernwillig, wissbegierig. Die waren in der Lage, 4 Stunden am Stuhl sitzen zu bleiben. Die mussten nicht während des Unterrichtes trinken, essen oder auf Toilette gehen. Sie haben viele Dinge gemacht, zu denen sie keine Lust hatten. Üben, Hausaufgaben für die Lehrerin. Und mit 16 Jahren war man ausbildungsreif. Bis Mitte der 90er lagen die Schwierigkeiten immer an der Lebensgeschichte der Eltern. Das heißt, als Analytiker ist klar, wenn Kinder Auffälligkeiten haben, stimmt etwas im System nicht. Das heißt, Ursachen liegen in den Eltern nicht bewussten, es sind ihnen nicht bewusste Ursachen, die zu Fehlverhalten führen. Also bis Mitte der 90er. Lebensgeschichte, wenn man sich als Kind nicht ausreichend anerkannt gefühlt hat, ist die Gefahr groß, dass man unbewusst diese Problematik auf eines seiner Kinder überträgt. Wir nehmen die gemeinsame Lebensgeschichte, eine schwierige Geburt, jemand sagt, hoffentlich geht's gut, ist die Gefahr groß, dass die Eltern unbewusst ihr Kind in eine Behinderung erziehen. Seit Mitte der 90er sind die Ursachen nicht mehr zu sehen in der Lebensgeschichte der Eltern, sondern in enormen gesellschaftlichen Veränderungen, die wir nicht verkraften. Damit ist auch zu erklären, warum wir bis Mitte der 90er 2 auffällige Kinder pro Klasse hatten. Und heute ist die Situation zumindest bei uns in Nordrhein-Westfalen fast umgekehrt. Das heißt, die Kinder, von denen ich hier spreche, sind mittlerweile im Grundschulbereich in Österreich ländlich 50%, städtisch 60% angekommen. Bei uns werden 70% sein. Das heißt, eine immer größer werdende Gruppe von Kindern, die sich emotional, sozial auf der Stufe von Kleinkindern bewegt und aufgrund dessen auch nicht lernbereit sind, Schwierigkeiten in vielen Bereichen zeigen und wenn wir nicht gegensteuern, nachher auch nicht lebenstüchtig werden. Das heißt, eine Entwicklung, die wir in allen Wohlstandsländern haben. Als ich das erste Buch geschrieben habe, 2008, hatten wir in Japan 2 Millionen 20- bis 30-Jähriger, die leben nur im Apartment, 24 Stunden Internetanschluss voller Kühlschrank und sie haben Ruhe, sobald sie die fordern, flippen die aus, sobald der Computer kaputt geht. Man nennt sie Hikikomoris. Ich sage vorab, diese gesamte Entwicklung könnten wir aufhalten, wir könnten gegensteuern. Dazu wäre aber wichtig das Wissen der Tiefenpsychologie. Und da sind wir beim Thema, das Problem ist, dass man Psyche nicht sehen kann. Es gibt zur Beurteilung der Psyche auch keine bildgebenden Verfahren wie in der körperlichen Medizin. Da haben wir erst eine Einigung, seitdem es Röntgen und Labor gibt. Seitdem ist die Lungenentzündung weltweit die gleiche, vorher abhängig vom Gehör des Arztes und seiner Erfahrung. Und im Bereich der Psyche gibt es keine Verfahren, es gibt auch keine Tests, sondern es gibt nur Modellvorstellungen. Und deshalb ist es auch so, wenn Sie zu 10 Leuten gehen, können Sie Fachleuten gehen, unterschiedlich beraten werden, weil es immer die Frage ist, welchen Hintergrund hat der Berater? Und mein Hintergrund ist tiefenpsychologisch analytisch. Die Frage ist, wie kann man beurteilen, überhaupt Störungsbilder von Kindern? Die Beurteilung geht niemals von Symptomen ausgehend. Sie können nicht sagen, das Kind lügt, also hat es die und die Störung. Sie können nicht ausgehen von den Aussagen des Kindes und Sie können auch nicht ausgehen von den Aussagen der Eltern. Nein, Beurteilung der Psyche ist nur möglich durch genaue Beobachtung. Ich habe seit 30 Jahren gleiche Abläufe. Ich mache heute noch das gleiche Erstinterview mit den Kindern wie vor 30 Jahren. Wenn Sie so wollen, habe ich Standardsituationen geschaffen. Und wenn Kinder in dem bis dahin mir bekannten Verhalten abgewichen sind, habe ich herausgearbeitet, wie das im Einklang zu sehen ist mit ihrer Psyche. Wenn Sie so wollen, als Arzt reden wir von Störungen mit ihrer psychischen Störung. Und die Kinder haben sich gravierend verändert. Bevor ich Ihnen beschreibe, wie sich Kinder heute in der Praxis verhalten zu früher, erst einmal ein ganz, ganz entscheidender Abriss. Und das ist der Abriss der Tiefenpsychologie. Die hat begonnen mit Freud, der eine geniale Idee hatte, dass Störungsbilder des Erwachsenenalters vielleicht auf die Kindheit zurückzuführen sein könnten. Es war eine Hypothese. Und folgerichtig hat man im letzten Jahrhundert über Jahrzehnte wahnsinnig viele Kinder beobachtet. Und man hat festgestellt, obwohl die Kinder natürlich unterschiedlich sind, unterschiedliche Anlagen haben, aus unterschiedlichen Elternhäusern kommen, sich in bestimmten Altersstufen gleich verhalten. Ja, es gibt zum Beispiel keinen Säugling auf dieser Welt, der in der Lage wäre, auszuhalten, abzuwarten, der eine Frustrationstoleranz hat. Sie müssen einem Säugling, der schreit, unmittelbar sich ihm zuwenden und ihn sättigen. Wenn Sie das nicht tun, dann bildet sich das Urvertrauen nicht und mit Hochwahrscheinlichkeit ist dieser Mensch sein Leben lang nicht mehr beziehungsfähig. Aber wie gesagt, Beobachtung, dass Kinder sich immer gleich verhalten. Und ich stelle Ihnen das jetzt in einer Form dar, die die Problematik von heute erklärt. Vorab, die emotionale und soziale Psyche ist das Wichtigste, was wir Menschen brauchen, wichtiger als lesen, schreiben, rechnen zu können. Und diese Psyche beginnt mit der Geburt, mit der Wahrnehmung, außerhalb von mir existiert noch eine Welt. Intrauterin ist innere und äußere Welt gleich. Ein Säugling kann nur empfinden, angenehm, unangenehm. Ich werde gewickelt, ist unangenehm, die Mutter kuschelt mit mir, ist angenehm. Durch Krabbeln und Laufen die Entdeckung des Raumes. Ein Kind würde einen Stuhl immer wieder in eine Wand reinschieben und durch die Erfahrung, dass da Schluss ist, werden irgendwann Wände als Wände angesehen. Mit 10 bis 16 Monaten würde ein Kind unterscheiden lernen zwischen Mensch und Gegenstand. Also der einzige Gegenstand, der sich nicht immer steuern lässt, der mich steuert, der auf Sprache reagiert, das ist der Mensch. Das sehen Sie auch am Verhalten. Ich habe im Raum auf dem Schrank ein Kuscheltier liegen. Die Kleinen versuchen, das selbst runterzuholen. Da stehen die ganz Kleinen da, ausgestreckte Arme, ist noch ein Meter dazwischen. Und wenn sie was älter sind, holen sie einen Stuhl und klettern hoch. Und dasselbe Kind würde mit 18 Monaten spätestens im Allgemeinen die Mutter auffordern, den Hund runterzuholen. Also Erkenntnis, Mensch, Gegenstand. Mit 20 Monaten Erkenntnis, gewohnte Umgebung, fremde Umgebung. Ein Kind früher mit 20 Monaten hätte bei den Eltern gestanden, Sicherheit. Vorsichtig mit den Augen irgendwann den Raum erobert. Ja, vorher das Gefühl gehabt, fremder Mann, fremde Umgebung, was passiert denn hier? Dann hätte es den Raum vielleicht real erobert und hätte ich gesagt, stopp, wäre das Kind zur Mama Sicherheit zurückgelaufen. Mit 2 Jahren die Realisierung, es gibt Menschen, die sind größer als ich, stärker als ich, die sind mir unheimlich, Jugendliche. Jetzt kommt der ganz große Sprung mit 2,5 Jahren, beschrieben von Piaget, die Selbstbildung ist abgeschlossen. Heißt jetzt die Erkenntnis, ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. Jetzt erkenne ich Vater, Mutter, Erzieherin und an den Reaktionen der Erwachsenen orientiere ich mich und entwickle ich mich. Hast du gut gemacht, will ich nicht haben, sodass ein 5-Jähriger sehr klar weiß, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht. Und ein 5-Jähriger würde für die Mama den Tisch decken nach Aufforderung gerne und gleich. Und wenn sie ihn loben, strahlt er. Kindergartenalter, das Erlernen unter anderem von Strukturen, Abläufen, Regeln. Meine Damen und Herren, es geht nur an der Person. Wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo wir offene Kindergärten haben, wo es keine Bezugspersonen in dem Sinne mehr gibt, kann sich das nicht bilden. Aber an der Person würde sich das bilden, wenn Sie einen Fünfjährigen haben und Sie haben die Abläufe, Abendessen, Zimmer aufräumen, waschen, Bett, vertauschen das, moniert er das, aber nicht, weil er die Mama kritisieren will. Es gibt ihm Halt und Sicherheit. Auf dieser Stufe der Entwicklung kommt automatisch ein Interesse an Kulturtechnik. Ich will lesen, schreiben, rechnen lernen, nicht ich muss. Klar erkenne ich eine Lehrerin, führe Aufträge aus, mache viele Dinge für die Lehrerin, zu denen ich keine Lust habe, üben und Hausaufgaben. Frau Schmitz ist das Gesetz. Da würde man heute von träumen. Mit 8 Jahren geht jetzt die Wahrnehmung weiter in Richtung Gesellschaft. Wie funktioniert eine Bank, eine Post, eine Bäckerei? 10 Jahre weiterführende Schule. Spaß haben am Forschen, Entdecken. Physik, Chemie, Bio. Geschichte, ein Rückwärtsdenken. Es gab schon mal Menschen vor uns. Geografie, ein Querdenken. Andere Denkweisen, Kulturen, Lebensweisen. Mit 11, 12 Jahren Festigung von Freundschaften. Vorher sind es nur Verabredungen. Und wenn wir bei mir spielen, spielen wir das, was ich für richtig halte. Ansonsten bist du nicht mehr mein Freund. Heute Spaß mit 11, 12 Jahren Spaß haben am Freund, das Spiel gerät in den Hintergrund. Mit 14 Jahren die Erkenntnis, andere haben Schwachpunkte, somit auch die Lehrer. Die gefürchtete Klasse 7, 8, heute sind alle Klassen gefürchtet. Mit 15 Jahren, die Eltern haben Schwachpunkte, sie sind gar nicht so toll, wie ich dachte, muss jeder durch, der Kinder hat. Und mit 16 Jahren, ich habe selbst Schwachpunkte. Und jetzt kommt entscheidend das letzte Denken obendrauf. Das zukunftsorientierte Denken, ich möchte später das und das werden, so und so leben. Das heißt, wenn Sie so wollen, ist die emotionale und soziale Psyche wie eine Pyramide auf den Kopf gestellt. Das heißt, die Wahrnehmung geht immer weiter. Ein wichtiger Grundsatz, der leider nicht bekannt ist. Entwicklungsalter zieht nach sich, wie ich die Welt sehe, zieht nach sich, wie ich mich verhalte. Also ein 5-Jähriger benimmt sich nicht im Restaurant, weil er erzogen ist. Nein, weil er wahrnimmt, ich bin in einer fremden Umgebung, einer besonderen Umgebung und ich möchte die anderen Menschen nicht stören. Das heißt, auch wir benehmen uns im Restaurant, weil wir wahrnehmen, dass wir andere eben nicht stören wollen. Da die Erwachsenen immer weniger wahrnehmen, verhalten sich auch ein bisschen anders zunehmend im Restaurant. Nicht nochmal ein anderer Grundsatz. Ein 3-Jähriger würde beginnend Aufträge für die Mama ausführen. Wenn die sagt, hebt das Papier auf, würde das Kind zunehmend das aufheben mit 5 Jahren ausschließlich. Nicht aus Gehorsam, sondern weil es erkennt, es ist die Mama und die hat was zu sagen und für die mache ich das gerne. In der Schule, wenn die Lehrerin sagt, hebt das Papier auf, würde ein Schüler, der schulreif ist, das Papier aufheben, weil er erkennt, das ist die Lehrerin, die hat was zu sagen. Wenn der Klassenkamerad sagt, hebt das auf, wird er einen Vogel zeigen. Also da ist der Zusammenhang. Deshalb, meine Damen und Herren, es geht hier nicht um Erziehung, es geht nicht um Erziehungsstile, autoritär, laissez-faire, autoritativ, alles nicht mein Thema. Mein Thema ist grundsätzlich, wenn Kinder Auffälligkeiten haben, woran liegt es? Nur wenn die Diagnose stimmt, stimmt auch die Therapie. Und aus Einzelfällen ist ein Massenphänomen geworden. Wir haben heute neue Störungsbilder. Alle Kinder, die mir begegnet sind, bis Mitte der 90er, hatten den emotionalen und sozialen Entwicklungsstand ihres Alters. Und heute kommen nur noch Kinder und Jugendliche, die den Altersstand 10 bis 16 Lebensmonate aufweisen. Wie ist das zu verstehen? Der Zusammenhang sind natürlich wir Erwachsenen. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns überfordert. Was überfordert uns? Viele Dinge. Erstens, wir leben, sagen wir mal, seit Anfang der 90er zunehmend in einer Gesellschaft, wo sich immer mehr Strukturen aufgelöst haben, immer mehr Orientierung verloren gegangen ist. Wir wissen noch gar nicht mehr, leben wir in Deutschland, leben wir in Europa. Wir haben eine missachtende Gesellschaft, da wird die Bundeskanzlerin durchs Radio gezogen. Wir haben keine Sicherheit mehr, Krankenkasse, Rentenversicherung, Arbeitsplatz. Wir haben Thema Globalisierung. Mit Windows 95 zog der Computer mehr oder weniger in alle Haushalte ein. Was der in kürzester Zeit verändert hat, eklatant. Das heißt, unsere Wünsche nach Orientierung, nach Anerkennung, nach Sicherheit werden durch die Gesellschaft nicht mehr getragen. Und jetzt ist die Gefahr groß, dass wir unbewusst das, was uns fehlt, übers Kind ausgleichen. Und dadurch ist es eben zu Verschiebungen gekommen. Ich will ihn aber zunächst einmal weiter darstellen, weil der Schwerpunkt eben die Eltern heute sind. Eine weitere Veränderung, die sehr entscheidend ist für die Bildung der Symbiose, ist die, dass wir in einer nicht mehr zukunftsweisenden Gesellschaft leben. Das heißt, seit Jahren für uns, es wird schlimmer, es wird schlechter. So, wir Menschen brauchen eine positive Perspektive, warum wir leben, wo wir hinwollen. Und wenn diese positive fehlt, fehlen uns Anteile wie glücklich sein, zufrieden sein, sich auf was freuen zu können. Und wenn man jetzt ein Kind hat, ist die Gefahr groß, dass es zu einer unbewussten Kompensation kommt. Dann ist auf einmal das Glück des Kindes mein Glück. Und damit fühlen die Eltern fürs Kind, sie denken fürs Kind, sie gehen fürs Kind in die Schule. Eine psychische Verschmelzung. Im Rahmen dieser Symbiose ist das Kind, wie gesagt, ein Teil ihrer selbst. Um das hier zu verdeutlichen, zu verbildlichen, ist das Kind quasi empfunden wie der eigene Arm der Eltern. Es kommt zu 4 Fehlreaktionen von außen betrachtet. Erstens, meinen Arm kann ich steuern, bestimmen, verändern, einen anderen Menschen nicht. Das heißt, sobald Eltern in eine Symbiose rutschen, setzen sie immer an, ihr Kind steuern, bestimmen, verändern zu wollen, was in Wirklichkeit gar nicht geht. Beispiel, hebt das Papier auf und das Kind würde es nicht machen, was jedes Kind mal nicht tut. Ohne Symbiose würde man das Verhalten des anderen Menschen, in dem Fall meines Kindes, zu mir beurteilen. Und das Verhalten wäre ein freches, und Kinder sind ja auch mal frech, ist ja kein Problem. Und wenn einer meint, zu mir frech sein zu können, lasse ich ihn links liegen oder schicke ihn aufs Zimmer, das Papier hebe ich auf. Wenn Eltern aber in einer Symbiose sind, ist das jetzt ihr Arm, der das Papier nicht aufhebt. Also setzen sie jetzt an, dass er es tut. Und daraus kommt die Reaktion, dann reden sie. Dann regen sie sich auf, dann drohen sie an, dann strafen sie ab. Und wenn dann der Arm, das Kind, das Papier aufgehoben hat, sind sie zufrieden. Und damit kommen diese Eltern in einen gefährlichen Kreislauf. Die gehen dauernd in Machtkämpfe rein, die man gar nicht gewinnen kann. Ich kann niemals erreichen, dass ein Mensch Papier aufhebt. Druck, den sie haben, ist für das Kind wie Zuwendung. Sie provozieren den Trotz und das Kind nimmt sie nicht für voll. Das wäre quasi die Politesse, die jetzt will, dass ich richtig parke. Je mehr die das jetzt will, desto mehr provoziert sie, dass ich ihr zeige, dass ich so parke, wie ich das will. Und wenn sie sich aufregt, macht sich lächerlich. In diesen Kreislauf geraten die Eltern aufgrund der Symbiose rein. Deshalb wird der Umgang bei Eltern, die erziehend sind, es gibt ja 2 Gruppen, die eine, die den Arm wahrnimmt und den Arm fertig machen, also vorbereiten will fürs weitere Leben, diese sogenannten Helikoptereltern, und die anderen Eltern, die den Arm gar nicht wahrnehmen, die würden auch gar nicht in die Machtkämpfe gehen. Aber diese Eltern, die eben erzieherisch definiert sind, werden damit in ihrem Umgang mit dem Kind immer rigider, immer strafender und fahren immer mehr fest, weil es ja nicht funktionieren kann und das Leben zu Hause wird zur Hölle. Das fängt morgens an mit dem Aufstehen und endet, wenn das Kind endlich im Bett ist. Das zweite Phänomen der Symbiose ist, sie können meinen Bewegungsablauf 100-mal besser beurteilen als ich. Ich sehe mich gar nicht. Das heißt, Eltern, die in einer Symbiose sind, sind blind. Die können durchaus bei anderen die Probleme sehen, aber nicht, dass sie dasselbe Kind bei sich zu Hause wohnen haben. Übrigens ein Problem, was ich mit Journalisten habe. Ich habe nun viele Interviews gegeben, weil es mir darum geht, aufzuklären. Und die besten Interviews waren Journalisten, die keine Kinder haben oder erwachsene Kinder haben. Es kommen aber immer die, die kleine Kinder haben. Und im Laufe des Interviews stellt sich dann natürlich raus, dass sie in der Symbiose sind. Dann wird mein Interview zur Eigenberatung. Aber das Ergebnis ist dann nicht so gut. Der dritte Punkt ist der: Die Impulse meines Armes kann ich nicht in Frage stellen. Wenn der juckt, muss ich mich kratzen, wenn er schmerzt, muss ich ihn halten. Das heißt, Eltern, die in einer Symbiose sind, sind nicht in der Lage, die Äußerungen des Kindes und die Verhaltensweisen des Kindes kritisch zu hinterfragen. Das Kind sagt, ich habe Bauchschmerzen, hat es Bauchschmerzen, ich habe Angst, hat es eine Angststörung, meine Lehrerin hat mich angebrüllt, sind diese Eltern in Gefahr, 1:1 gegen die Lehrerin vorzugehen. Der vierte Punkt erklärt die daraus resultierende Störung. Wenn ich mich stoße, kommt es zu einer reflexartigen Reaktion Aua. Das heißt, Eltern, die in eine Symbiose rutschen, reagieren auf ihr Kind bezogen reflexartig. Mama ja, Mama ja, Mama ja. Somit verhält sich diese Mutter oder Vater aus der Sicht des Kindes wie ein Gegenstand, den man immer steuern kann. Und das ist der Grund, warum die Kinder alle bei 10 bis 16 Monate stehen bleiben. In dem Alter würde man ja normalerweise unterscheiden lernen zwischen Mensch und Gegenstand. Ja, also zum Beispiel in der Beratungssituation bei mir, ein kleines Kind ertastet ja alles, würde auf den Tisch klopfen, auf den Oberschenkel der Mutter klopfen, macht die Erfahrung, hart und kalt, weich und warm. Wenn die Mutter keine Symbiose lebt, was bis 2003 der Fall war, würde sie das als unangenehm empfinden, in so einem Gespräch beklopft zu werden, egal von wem. Und die Mutter hätte ohne nachzudenken das Kind einfach zur Seite genommen. Wenn aber Eltern in einer Symbiose sind, nehmen sie das Beklopfen nicht als Fremdreiz wahr, sondern als Eigenreiz. Das heißt, die beklopfen sich quasi selbst. Und deshalb reagieren sie nicht oder nicht angemessen. Also ist eine Weiterentwicklung nicht möglich. Es ist nicht mehr möglich, Eltern zu beraten, wenn Kinder im Raum sind. Selbst wenn ein Säugling da ist, der sich nur kurz bewegt, sind die Eltern aus dem Gespräch raus im Kind drin. Das liegt daran, dass das Kind ein Teil ihrer selbst ist, wie der Arm, der gerade zuckt oder schmerzt. Das erklärt auch das Phänomen, dass Eltern in der Symbiose nicht Nein sagen können. Ja, es war 1995 sehr einfach. Da ruhte der Erwachsene in sich, gehe ich gleich noch darauf ein. Man konnte über seine Intuition verfügen und man hat also aus dem Bauch heraus reagiert und hat Kinder als Kinder gesehen. Da hat man an der Eisdiele gesagt, es gibt eine Kugel Eis. Klar, ein Kind fragt mal, darf ich eine zweite haben? Dann hat man klar gesagt, freundlich, es gibt eine, denn auf mich kann man sich verlassen. Und wenn das Kind mault, ist man einfach weitergegangen. Das geht aber in der Symbiose nicht, weil das jetzt Armschmerzen sind, also bekommt das Kind eine zweite und dritte Kugel Eis. Das erklärt auch, warum vernünftige Eltern, das sind alles vernünftige Leute, die zu mir kommen, ihren Kindern ganz früh schon ins Handy lassen, in die ganze Elektronik reinlassen. Ich habe Kinder mit 10 Jahren mit freiem Internetzugang und. Es sind Auswüchse sondergleichen. Sie können diesen Eltern sagen, seid ihr des Wahnsinns, ihr lasst euer Kind in der Großstadt spazieren. Und dann sagen die Damen, sie recht, aber sie werden es trotzdem weiter zulassen, solange sie in der Symbiose sind, weil sie nicht aushalten können, wenn das Kind mault. Wenn Sie aus der Symbiose raus sind, nur ein Aufklärungsgespräch in der Praxis, sind Sie sofort handlungsfähig. Das heißt, Sie sind im Konzept arm. Und hier haben wir ein großes Problem. Sobald Eltern heute zu mir kommen, oder die Eltern, die zu mir kommen, mit denen kann ich nicht kommunizieren, weil sie im Armdenken sind. Das Armdenken ist ein anderes Denken als ein Menschdenken. Also wir haben 2 Reaktionen nach außen. Wenn mich jemand anspricht, Menschdenken, dann entscheide ich, ob, wann und wie ich mich zuwende. Das ist meine Entscheidung. Wenn ich mich stoße, entscheide ich gar nichts, kommt reflexartig Aua. Diese beiden Bereiche sind im Gehirn nicht verbunden. Sie werden es niemals schaffen, sich zu stoßen, einzudenken, einzuüben, nachzudenken, ob sie überhaupt reagieren wollen. So, und das Phänomen ist, ich habe jetzt Eltern vor mir sitzen in einer Symbiose. Das heißt, die sind im Armdenken. Armdenken ist folgendermaßen, wenn ich was am Arm habe, kommt sofort die Frage auf, was habe ich falsch gemacht, woran liegt es? und gehen die Armschmerzen nicht weg, gehe ich zum Kollegen schon mit einer Vorstellung, wahrscheinlich liegt es am Tennisspielen, was kann ich tun, dass der Arm in Ordnung kommt. Das ist der Grund, warum die Eltern zu mir kommen, schon mit vorgefertigten Meinungen, es liegt an der Geburt, es liegt am Geschwisterkind, an der Scheidung, und erwarten eine Diagnose, eine Therapie, eine Anleitung. Diese Eltern, die zu mir kommen, brauchen, wenn es um Menschen geht, keine Anleitung. Selbst in einer schwierigen Situation, die würden am Bahnhof angepöbelt, fragen sie mich doch nicht, wie sie reagieren müssen. Das heißt, die Fähigkeiten, die die Eltern, die zu mir kommen, haben, mit Menschen umzugehen, versagen ihnen nur ihrem Kind gegenüber, weil sie im Armkonzept sind. Da ist der Zusammenhang und da ist auch die Tragik, weil eine Kommunikation nicht geht. Das heißt, die kommen mit einer ganz anderen Erwartungshaltung zu mir rein und erleben bei mir was völlig anderes, dass ich ihnen deutlich mache, dass ich gar nicht von ihrem Arm rede, sondern von ihrem Kind. Und dass es natürlich eine Frechheit ist, wenn dann ein Winterhoff sagt, du bist schuld, nicht im Sinne der Schuld, aber es liegt an dir und du brauchst die Beratung. Das wäre so, als würde man mit seinem Arm irgendwo hingehen und der Kollege sagt dann, ja, du bist schuld und dich muss ich jetzt erstmal beraten, damit dein Arm in Ordnung kommt. Also es ist völlig verquer, weil die Eltern in einem geschlossenen System sind. Die können das selbst gar nicht sehen, die nehmen das auch gar nicht wahr. Und wenn man diese Eltern reden lässt, was ich nicht tue, dann kann ich nicht mehr arbeiten. Das wirkt vielleicht arrogant, das sage ich dann auch dazu, das ist Technik. Je mehr ich die Eltern reden lasse, desto mehr Arm habe ich im Raum. Es kommt ein zweites Phänomen, das wichtig ist für uns zu verstehen. Das ist der Wechsel, sagen wir, oder die Auswirkung des digitalen Zeitalters in Richtung Multimedialität. Also nehmen wir mal das Jahr 1990, da waren die Arbeitsabläufe so, ich mache erst das, dann mache ich das, dann mache ich das. Also von daher viel ruhiger. Wenn ich nicht im Raum war, war ich telefonisch gar nicht erreichbar. Der Brief kam per Post. Krankenkasse war sicher, Rente war sicher, Arbeitsplatz auch. Heute permanente Erreichbarkeit, hohe Unsicherheit und auf diese Belastung, die wir jetzt schon haben, kommen digital aus aller Welt Krisen- und Katastrophennachrichten direkt an uns heran, bedeutet für unsere Psyche, wir sind wie mittendrin. Jetzt passiert Folgendes, wir haben alle ein Programm für Katastrophen in uns, selbst wenn wir noch nie eine erlebt hätten. Also wenn jetzt hier ein Brandalarm ausgelöst wird, bleiben wir nicht sitzen, wir rennen raus, retten uns und andere. Das heißt, durch diese Irritation unserer Psyche wird das Katastrophenprogramm aktiviert und damit reagiert der Erwachsene wie in einer Katastrophe. In einer Katastrophe ist man 24 Stunden auf, versucht zu retten, was zu retten ist. Das heißt, der Erwachsene gerät in den Zustand der Daueranspannung. Man wird morgens wach, schon rattert der Kopf, muss daran denken. Man ist in der einen Situation, sagen wir mit dem Kind am Fußballplatz, gedanklich schon in der nächsten. Mittwochs macht man sich Gedanken, was man samstags mit dem freien Tag anfangen will. Sauna, Joggen, sonst wie. Immer in Bewegung. Immer retten, retten, retten. Gehen Sie in die Stadt, schauen Sie in die Gesichter der Erwachsenen rein. Ganz viele depressive Gesichter, gehetzte, genervte Menschen. Wenn Sie einen treffen, der entspannt wirkt und strahlt, denkt man schon, der hat Drogen genommen. Es kommt auch gleich die Lösung. So, und das ist natürlich fatal für die Kinder. Was brauchen Kinder? Eltern, die in sich ruhen. Die Ruhe der Mutter überträgt sich aufs Kind und umgekehrt. Wenn Eltern aber im Katastrophenalarm sind, überträgt sich dauernd die Spannung. Von daher haben wir immer mehr Kinder, die schon im Kleinkindesalter Schlafprobleme aufweisen, Ernährungsprobleme, Schreikinder sind. Und ich muss Ihnen sagen, ich mache es 30 Jahre, so viel extrem angespannte Kinder wie heute habe ich nie erlebt. Ja, Rückenverspannung, Schlafprobleme und jetzt nimmt der Tick zu. Ich habe 15 Jahre keinen Tick gesehen, so gut wie keinen. War früher immer, Tick ist eine Aggressionsblockade, ist früher aufgetreten bei cholerischen Vätern. Die gibt's aber nicht mehr, weil die Frauen sich von denen trennen. Von daher war der Tick auch ausgestorben. Jetzt kommt er aber wieder, weil die Spannung und der Druck in der Familie ist und im Rahmen der Symbiose die Eltern dauernd in Machtkämpfe reingehen, die man sowieso nicht gewinnen kann. Ja, ich muss das heute hier im Schnelldurchgang machen, habe aber trotzdem von Ihnen Zeit genug bekommen, muss mir jetzt überlegen, wie ich weiter ansetze. Ich will eigentlich auf die Lösung hinaus. Die Lösungen sind wir selbst. Das heißt, nur wenn wir für uns sorgen, haben unsere Kinder auch eine Chance, gesund groß zu werden. Wenn Sie sich wiedererkennen im Katastrophenalarm, dann kann ich Ihnen nur sagen, ich habe das geschrieben in dem Buch Lasst Kinder wieder Kinder sein, habe ich mehrere Beispiele, zeige ich Ihnen jetzt ein Beispiel auf, ein Experiment. Und ich kann Ihnen sagen, wenn 5 aus diesem Raum dieses Experiment machen, habe ich viel erreicht. Und zwar 5. Mehr werden es nicht sein, weil die Abwehr der Psyche extrem ist. Auch das werde ich Ihnen gleich erklären. Sie müssen sich einlassen auf einen Waldspaziergang. Sie müssen alleine sein, Handy abgeschaltet, nicht joggen, nicht Fahrrad fahren, keinen Hund mitnehmen. Sie müssen nicht tief in einen Wald gehen, Sie könnten sich auch im Kreis drehen. Sie sollten nicht Freunden und Bekannten begegnen. Jetzt kommt der Hammer. Der erste Durchlauf braucht 4 bis 5 Stunden. Und das ist im Katastrophenalarm nicht denkbar. Ich war ja selbst da drin. Ich war noch nicht mal in der Lage, mir eine Hose zu kaufen. Auf den letzten Drücker in die Stadt eingeflogen, habe mir 3 gekauft, um Ruhe zu haben. Ein fürchterlicher Zustand. Dem bin ich nicht mehr. Aber 4 bis 5 Stunden. Sie erleben im Wald Folgendes. Sie haben im Wald keine Ablenkung. Sie haben Wände, ein Dach über sich. Kaum sind Sie im Wald, ein Wahnsinnsdruck. 1000 Gedanken. Gehen Sie einfach weiter. Es ist nicht vorstellbar, was passiert. Und da wir ja in einer Zeit der Verrationalisierung sind, muss man immer alles verstehen. Nein, Sie müssen sich einlassen. Ich bin da eher der Bergführer, der Ihnen sagt, machen Sie es. Das wäre mir am liebsten. Das ist mein größter Kampf mit den Patienten. Kriege ich die in den Wald, ja oder nein? Nach 2-3 Stunden passiert etwas Geniales, nicht vorstellbar. Dieser Zustand ist von jetzt auf gleich behoben. Sie ruhen wieder in sich. Sie merken erst, wie angespannt sie waren. Sie sind entspannt. Sie haben Glücksgefühle, die im Katastrophenalarm nichts zu suchen haben. Sie sind nicht mehr im Tunnelblick, sondern nehmen den Wald insgesamt wahr. Jetzt sind sie in der Verfassung, in der wir alle vor 2000 waren. Das heißt, der Hebel steht wieder auf Normalbetrieb. Und wenn Sie dann weitergehen, erleben Sie Folgendes. Probleme, die Sie vorher hatten, die haben Sie nicht mehr. Probleme, die Sie real haben, können Sie jetzt mit einer Distanz betrachten und kommen zu möglicherweise ganz anderen Lösungsschritten. Sie sind auch nicht nur entspannt, sondern auch gelassen. Und Eltern, die in einer Symbiose sind, nochmal gerade zurück, Symbiose erkennt man daran, dass man immer den Gedanken hat, wie kann ich erreichen, dass mein Kind sich ändert, also Armdenken. Wie kann ich erreichen, dass mein Kind hört, dass mein Kind voran macht, dass mein Kind das Papier aufhebt, dass mein Kind die Hausaufgaben jetzt macht, in der Schule klarkommt. Das sind alles Armgedanken. Symbiose. Das muss man nehmen wie hoher Blutzucker, Diabetes. Sobald ich die Diagnose habe, ich bin in der Symbiose, muss ich in den Wald. Und wenn ich zur Ruhe gekommen bin, dann schaue ich mir jetzt mal an, was hier läuft. Ich habe mein Kind erzogen, ich habe alles für mein Kind getan und dieses Kind meint, es könnte zu mir respektlos sein. Ja, ich sage, deck den Tisch, dann sagt er, nee, mache ich nicht. Oder die Messer auch, obwohl er weiß, dass die Messer gedeckt werden müssen. Und das führe ich mir jetzt vor Augen. Und dann sehe ich auf einmal das Kind mit einer Distanz als einen Menschen an, der meint, so mit mir umgehen zu können. Und Symbiose ist gelöst. Ein Wechsel von Arm auf Mensch-Konzept. Wenn Sie die Eltern filmen würden vor dem Waldspaziergang und danach würden Sie sagen, wie Sie mit Ihrem Kind umgehen, es ist nicht derselbe Mensch. Doch, es ist ein anderes Konzept. Das heißt, die Eltern sehen sofort ihre Kinder anders. Sie gehen völlig anders mit denen um. Sie gehen nicht mehr in Machtkämpfe rein, die man nicht gewinnen kann. Und wenn man in der Symbiose ist, muss man nochmal viermal hinterher spazieren gehen. Die Folgespaziergänge erfordern nach meiner Erfahrung 2 bis 3 Stunden, mindestens eine Woche dazwischen lassen. Und wenn Eltern 5-mal im Wald waren, ist Symbiose gelöst. Noch gerade weitere Instruktionen zum Wald. Man sollte nicht zur Burg sowieso rasen, dann machen sie mir aus dem Wald einen Katastrophenalarm. Man sollte gehen. Eine Kleinigkeit zu essen, zu trinken mitnehmen, wenn sie nach 3 Stunden auf Hunger laufen, bringt mir das auch nichts. Nicht bei Regen gehen und planen sie ein, danach noch Zeit zu haben, mit sich alleine einen Kaffee zu trinken. Wäre optimal, nicht schon wieder im Zeitgeschehen drin, also im Zeitdruck zu sein. So löst sich Symbiose auf und sofort ist die Familiensituation eine andere geworden. Ich selbst gehe alle 2 Wochen fest in den Wald. Für mich ist es der Wald. Für 1 bis 2 Stunden bleibe ich clean, gehe ich 4 Wochen nicht, fängt die Unruhe an. Nach 8 Wochen bin ich im Katastrophenalarm. Das heißt, wenn wir nicht heute regelmäßig etwas tun, um zu uns zu kommen, da gibt es auch andere Möglichkeiten, man kann Yoga machen, sich in eine Kirche setzen und viele Dinge mehr tun. Wenn wir das nicht bewusst machen, was man vor 2000 nicht tun musste, geraten wir in diesen Zustand rein. Und dieser Zustand ist einmal für uns schlecht, weil die Speicher leer laufen, es kommt nicht mehr zur Erholung. Deshalb haben wir auch immer mehr Depressionen und auch Burnouts. Aber ganz schlecht, wenn man Kinder hat oder wenn man mit Kindern arbeitet. Da ist unheimlich wichtig, dass man über sich selbst verfügen kann und dass man das Kind selbstverständlich, wie jeden anderen Menschen auch, als Mensch und auch mit einer Distanz erlebt. Die andere Seite, die ich Ihnen aufzeigen möchte, also diese Eltern, von denen ich heute hier referiere, sind nicht bewusst überprotektive Eltern. Die wollen das alles gar nicht und da hilft es gar nicht, zu denen zu sagen, ihr seid Helikoptereltern. Das hilft auch gar nichts, Eltern zu sagen, seid gelassen und. Sondern sobald diese Eltern zu sich gekommen sind und haben das Kind distanziert, sind sie wieder Eltern, die es immer gegeben hat, die aus sich heraus eben mit dem Kind umgehen können und auch über ihre Intuition verfügen. Das heißt, wenn ich im Katastrophenalarm bin, kann ich über meine Intuition nicht verfügen. Ich bin nur noch nach außen gerichtet und versuche zu retten. Das heißt, alle Eltern, die zu mir kommen, haben eine Intuition, können nicht darüber verfügen und sobald sie das gemacht haben, können sie über ihre Intuition verfügen. Aber es ist wahnsinnig schwer, die Eltern in den Wald zu kriegen. Warum? Unsere Psyche hat Abwehrstrukturen, Widerstände baut sie auf, was ja auch Sinn macht. Das heißt, ein Schutz ist, dass die Psyche versucht, einen so zu erhalten, wie man ist. Das ist ein Schutzmechanismus. Aber die Psyche kann ja nicht feststellen, ob der Zustand, in dem ich mich befinde, ein guter für mich ist oder ein schlechter für mich ist. Und wenn Eltern oder Erwachsene schon lange im Katastrophenalarm sind, sorgt die Psyche dafür, dass man in diesem Zustand bleibt. Und deshalb ist ja auch der Wald leer. Ja, als meine Kinder, hält doch keiner mehr aus, den Wald. Als meine Kinder klein waren, war der Wald voll. Und heute ist er leer. Also selbst der Stadtwald von Bonn, der gehört sonntags mir. Da ist sonst niemand. Das hält der Mensch nicht mehr aus. Warum funktioniert der Wald? Sie haben eine innere Rotation und setzen eine äußere Bewegung dagegen, die Bäume, die an ihnen vorüberziehen. Wenn sie im Boot vorne sitzen, das Wasser fließt vorbei, sind sie auch schnell bei sich. Das heißt, durch diese Bewegung kommt man relativ schnell zu sich. Und dann ist der zweite Teil, wenn man in einer Symbiose wäre, aktiv das Kind zu distanzieren, als Mensch zu sehen, der meint, so mit mir umgehen zu können, und Symbiose wäre gelöst. Wir haben aber ein großes gesellschaftliches Problem, das heißt nicht nur Eltern drohen jetzt über Kinder auszugleichen, sondern alle Erwachsene. Und da gibt es ein ganz großes Problem, dass in Deutschland, auch in Österreich zunehmend Kinder gar nicht mehr als Kinder gesehen werden, sondern wie kleine Erwachsene. Und das führt zu extremen Veränderungen in Kindergarten und Grundschule. Das heißt, wir haben einen sehr guten Kindergarten gehabt, 2 Erzieherinnen, die haben 20 Kinder durch den Vormittag geführt, gleiche Zeiten, gleiche Gruppe, gleicher Inhalt. Und jetzt werden die als Partner gesehen, als Persönlichkeiten, die sollen sich frei entfalten. Das heißt, wir haben nur noch Funktionsräume, Toberaum, Bastelraum, Café, die Erzieherin macht Angebote. Es gibt Kindergärten, wo ihr Kind morgens sich einloggen muss in den Lageplan. Wenn es in anderen Raum geht, umloggen muss und wenn Sie es abholen, heißt das, schauen Sie auf den Lageplan und dann können Sie Ihr Kind aus der Wuselei rausholen. Meine Damen und Herren, das ist eine ganz fatale Entwicklung. Warum? Psyche sitzt im Gehirn, besteht aus Nervenzellen und Nervenzellen arbeiten immer gleich, egal wofür sie zuständig sind. Nehmen wir Lesen, Schreiben. Ich brauche dasselbe A an der Tafel wie im Heft, schreibe A, A, A. Dann wird aus einem Zufallsprinzip heraus eine Nervenzelle sich bereit erklären, für das A zuständig zu sein. Und die müssen Sie 3 bis 5 Jahre einüben, bis sie automatisiert in jeder Handschrift ein A erkennen kann. Und diese Durchlaufquote ist in der Psyche wesentlich höher. Nehmen wir gerade sitzen, meine Elterngeneration sitzt immer gerade, die wurden auch noch mit 20 Jahren korrigiert. Meine Generation sitzt überwiegend gerade, muss zwischendurch kontrollieren, ob sie gerade sitzt. Also wir hatten schon weniger Durchläufe und die werden nie gerade sitzen, denn im modernen Denken habe ich ja die Vorstellung, es geht über Reden und begreiflich machen, erkläre ich engagiert, warum es wichtig ist, gerade zu sitzen. Das mache ich auch durchaus 10 Mal und dann erwarte ich, dass das Kind gerade sitzt und wenn nicht, bin ich entweder enttäuscht, sage, okay, da muss er später sehen, wie er klarkommt, das ist ja sein Rücken, oder ich flaume ihn dauernd an, dann sind sie aber nicht mehr im Bereich Kleinhirn gerade sitzen, sondern im Bereich der Zuwendung. Und diese Vorstellung herrscht heute immer mehr vor in Kindergarten und Grundschule, offen und frei. Das ist doppelt fatal, auch fatal aus folgendem Grund. Kinder haben ein Gehirn, selbstverständlich. Salopp gesagt ist da aber noch nichts drin. Von daher ist das Gehirn von kleinen Kindern diffus. Ein Kind ist nicht in der Lage, eine Straße zu erkennen, sondern das Mäuerchen, den Hauseingang, das Türchen. Das wird jeden Tag aufgesucht mit der Frage, funktioniert es so wie gestern? Und nur wenn es so funktioniert wie gestern, kommt es zu einer inneren Beruhigung und weitere Dinge werden wahrgenommen. Das heißt, je kleiner Kinder sind, desto gleicher müssen die Bezugspersonen sein, desto gleicher die Reaktion, desto gleicher der Raum, desto gleicher die Gruppe und desto gleicher der Inhalt. Und wenn wir jetzt fatalerweise im öffentlichen Bereich, im Kindergarten, alles offen und frei machen, kann das Gehirn damit nichts anfangen mit der Reizüberflutung. Das heißt, sie werden sich nicht entwickeln. Das Zweite ist die emotionale und soziale Psyche. Das Wichtigste, was wir brauchen, umfasst alle zwischenmenschlichen Leistungen. Die kann sich nicht im luftleeren Raum bilden, sondern nur am Gegenüber. Und wenn jetzt auch noch die Erzieherin kein Gegenüber mehr darstellen, die Eltern tragischerweise in eine Symbiose rutschen, kann das Kind sich nicht entwickeln. Und das setzt sich fort in der Grundschule. Wir haben keine Lehrer mehr in Nordrhein-Westfalen, nur noch Lernbegleiter, Coaches im Hintergrund. Die sollen sich an der Lerntheke bedienen. Wir haben, die Kinder sitzen an Gruppentischen, das Gegenüber ist ein Kindergesicht, was zum Blödsinn machen verführt. Die Hälfte sitzt seitlich zur Tafel, ein Viertel mit dem Rücken. Sie haben einen hohen Ablenkungsgrad durch Materialien auf dem Tisch, Bilder an den Wänden, an den Fenstern, Mobilis unter der Decke, offene IKEA-Regale mit Unterrichtsmaterial und hinten eine nichts zu suchende Spiel- und Kuschelecke. Eine eklatante Absenkung des Niveaus. Kinder mussten bei uns früher 3.000 bis 4.000 Wörter richtig schreiben können, Ende 4. Klasse. Jetzt weit unter 1.000 schon und man will in Deutschland die Schreibschrift abschaffen. Das heißt, immer weiter Niveauabsenkung. Müssen wir uns darüber im Klaren sein, das ist alles schön und nett und lustig, aber es werden keine lebenstüchtigen Menschen, sondern sie leben lustorientiert in den Raum und wir haben auch nicht mehr einen Lernaufbau, sondern eine Zettelwirtschaft, heute hier, morgen da, übermorgen da. Kein Wunder, dass sich immer weniger Kinder entwickeln können. Zusammenfassend, die Entwicklung, die wir haben, ist eine uns unbewusste. Das heißt, unsere Psyche kann nicht sagen, wir sind überfordert, wir fühlen uns vielleicht vereinzelt überfordert, sondern unsere Psyche gleicht aus. Wer bietet sich an zum Ausgleich? Kinder. Und daher werden in der Gesellschaft Kinder zunehmend nicht mehr als Kinder gesehen, sondern als Partner, wovon ich gerade sprach. Es gibt eine weitere Kompensation, die Projektion. Ich will partout vom Kind geliebt werden. Das sind Großeltern eine schwierige Gruppe für mich geworden. Früher hätte eine Oma den Enkel verwöhnt, das Lieblingsessen gekocht, hätte ihm aber klar Dinge abverlangt, du wäschst dir die Hände, du bleibst am Tisch sitzen und eine Oma oder Opa, die partout geliebt werden wollen vom Kind, können dem Enkel nichts mehr abverlangen, weil sie Angst haben, dass er nicht mehr kommt. Dieser Virus ist auch sehr bei uns in Grundschulen verbreitet, dass Grundschullehrer geliebt werden wollen von den Kindern und deshalb nichts mehr abverlangen. Es ist, meine Damen und Herren, eine Machtumkehr bei der Projektion. Der Erwachsene wird bedürftig und das Kind soll die Bedürfnisse erfüllen. Das heißt, der Erwachsene rutscht wie in eine Kinderposition und das Kind wie in eine Ersatzelternposition. Und diese Position haben Kinder unter 2,5 Jahren, weil sie uns noch gar nicht als Gegenüber erkennen. Das heißt, schon durch die Projektion, ich will partout geliebt werden von dem Kind, kann das Kind sich nicht entwickeln über 2,5 Jahre hinaus, sondern verbleibt im frühkindlichen Narzissmus, in der Vorstellung, ich kann alles und jeden steuern und bestimmen. Und durch die Symbiose, die ich Ihnen ausführlicher dargestellt habe, wird das Kind unbewusst ein Teil der Eltern und hat keine Entwicklungsmöglichkeit. Wir können gegenwirken, indem wir sofort die Konzepte in Kindergarten und Schule auf diese Kinder einstellen. Wir brauchen hier den Raum. Die Kinder sind 6 Stunden, 8 Stunden in diesem Bereich. Wir brauchen diesen Raum, um die Kinder auf den Entwicklungsstand ihres Alters zu bringen. Das könnte man in 1,5 Jahren machen. Ich zeige Ihnen kurz auf, wie. Ich brauche dazu personenzentrierten Unterricht oder personenzentrierte Konzepte, weil emotionale, soziale Psyche sich nur an mir bilden kann. Nur an mir. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Für mich gehören offene Konzepte im Kindergarten verboten. Das ist eine Verwahrlosung. Unsere Kinder haben 0 Chance, sich dort zu entwickeln. Ich brauche personenzentriertes Arbeiten. Das ist das eine. Das zweite ist, da die Eltern im Katastrophenalarm sind, bildet sich die Basis der emotionalen Psyche nicht und deshalb sind die Zentren nicht verknüpft. Die Basis der emotionalen Psyche bildet sich über 3 Grundhaltungen. Erstens, Ruhe muss rein. Kinder unter 8 Jahren reagieren auf Druck kontraproduktiv. Sobald sie Druck haben, sobald sie Druck machen, flippen die oder verweigern sich komplett. Das heißt, Druck muss raus. Dann denken Sie an meine Straße, das Mäuerchen, den Hauseingang, das Türchen. Ich brauche mehr denn je ritualisierte Abläufe, gibt Halt und Sicherheit. Und der entscheidende Punkt, wie sich die emotionale, soziale Psyche bildet, ist, ich nutze Abläufe, begleite das Kind in diesen Abläufen und leite es an. Jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Nehmen wir Anziehen, ich stehe so früh auf bei einem kleinen Kind, ich habe Zeit, ich habe Ruhe, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Meine Damen und Herren, es geht darum, nicht dem Kind etwas beizubringen. Nein, es geht darum, Psyche zu bilden. Das heißt, Nervenzellen können nur 2 Dinge, kenne ich nicht, duales System, und die brauchen ein Futter, um sich an der Basis zu vernetzen, und das Futter ist 1, 2, 3, 4. Wir können nur Mathematik, weil wir wissen, nach der 3 kommt die 4, nach der 4 kommt die 5. Das heißt, durch diese Anleitung, das ist völlig egal, ob beim Anziehen, beim Aufräumen, in der Schule, ihr holt das Deutschheft raus, ihr holt das Deutschbuch raus, diese Überschrift wird ins Heft übertragen. Ihr nehmt euer Lineal, Sascha, du auch, und da kommt das Datum hin. Geht es nie um ein Beibringen einer Form, sondern um eine Bildung der emotionalen und sozialen Psyche. Und Mitte der 90er wurden Kinder ganz viel angeleitet. Deshalb haben sie auch eine emotionale, soziale Psyche bekommen. Und genau das tun wir heute nicht mehr, weil wir sie sehen wie kleine Erwachsene, die das alles schon selbst können und wenn über verstehen. Also ganz wichtig wäre die Anleitung. Und wenn man erreichen will, dass die Kinder uns erkennen können als Mensch, müsste man sich angewöhnen, wenn das Kind etwas von mir will, bis 4 zu zählen, bevor ich reagiere. Also ich reagiere wie bei ganz kleinen Kindern, betont verzögert. Sie müssen sich das so vorstellen, das Kind erlebt in der Symbiose Mama ja, Mama ja. Und jetzt kommt Lehrerin nichts. Das heißt, das Kind begreift nichts, sondern das Kind erlebt. Entwicklung der emotionalen, sozialen Psyche geht nur über Erleben, niemals über Begreifen. Erlebt auf einmal den Unterschied zwischen Mensch und Gegenstand. Und wenn man mit diesen Kindern, wenn man sie anspricht, erst Sascha wartet, bis der mich registriert hat durch Blickkontakt oder Körperspannung und dann im Nebensatz sagt, komm mal her, komm mal mit, heb mal auf, räum mal weg, dann wird er zu 98% ausführen. Aber es geht auch hier nur um die Möglichkeit, dass das Kind zunehmend mich als Mensch erkennt. Und wenn wir diese Erkenntnis in der Gesellschaft hätten, wenn wir unsere Lehrer und Erzieher ausbilden würden in Tiefenpsychologie, und zwar nur in diesen Bereichen, die die brauchen, um dann auch entsprechend konzeptionell vorzugehen, dann könnten wir unsere Kinder retten. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören. Ich danke Ihnen für Ihre Einladung. Thank you.
Verehrte Damen und Herren, wir machen jetzt alle den Winterhof Walk, aber nicht gleich jetzt, sondern sind um 14 Uhr wieder zurück vom Essen. Es gibt noch viel Interessantes, aber morgen, vielleicht ist morgen schon der Winterhof Walk dran, damit wir nicht arm, oberarm, vielleicht sogar ganz arm werden. Alles Liebe und Gute für Sie und Ihre pädagogischen Konzepte. Ich glaube, es wäre gut, wenn die viele Leute hören. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Alle, die Essen reserviert haben. Alle, die Essen reserviert haben, vis-à-vis im Hotel. Ansonsten Winterhof Kurzwalk im Prater gibt es auch viele Möglichkeiten. 14 Uhr pünktlich beginnen wir wieder. Danke, Mahlzeit.